Ich möchte in der Predigt heute euch gerne mitnehmen auf eine Entdeckungsreise. Und das Ziel dieser Reise, was oben auf dem Bus draufsteht, das ist Leben als christlicher Genießer. Leben als christlicher Genießer. Und als christlicher Genießer zu leben, das ist seit Jahren mein Lebensmotto. Ich brauche gar nichts anderes auf meinem Grabstein stehen zu haben. Wenn da steht, er lebte oder versuchte jedenfalls als christlicher Genießer zu leben, dann bin ich mehr als happy. Die biblischen Wahrheiten und Zusammenhänge, die sich dahinter verbergen, haben mein Leben als Christ revolutioniert. Und es war wie eine zweite Bekehrung nach der ersten Bekehrung, die ich hatte, als ich diese Zusammenhänge verstanden habe. Und noch heute hat dieses Lebensmotto Auswirkungen auf alle Bereiche meines Lebens. Wie ich meinen Dienst verrichte, wie ich einen Lebensstil der Anbetung führe, wie ich als Ehemann und Vater lebe, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich Menschen begegne, die Gott nicht kennen, wie ich Fußball gucke, alles. Und das Thema ist zu meiner Lebensbotschaft geworden. Und ich predige das allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ob die das hören wollen oder nicht. Warum? Weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass es nicht nur mein persönliches Steckenpferd ist, irgendwie nur eine persönliche Berufung, sondern weil ich überzeugt bin, dass die Bibel selbst davon ausgeht, dass jeder Nachfolger Jesu dazu berufen ist, ein christlicher Genießer zu sein. Und selbst wenn du das hinterher anders nennst, mir geht es nicht um die Formulierung, die ist austauschbar. Es geht mir um die befreiende biblische Botschaft, die dahinter steckt. Ich begegne immer noch zu vielen Christen, die Jesus einfach nur folgen, ohne ihn wirklich zu genießen. Und ihr Lebensmotto ist vielleicht mit Ach und Krach dem Lamme nach. Das ist auch ein Motto und ich finde es auch, es klingt cool, aber es ist nicht das biblische beste Motto. Zwischen einer Nachfolge und einer fröhlichen Nachfolge liegen Welten. Und ich weiß, dass ihr im Moment im Epheserbrief seid, in dieser Serie. Und eine fast unscheinbare Formulierung, die ich früher nie richtig einordnen konnte, die kommt im ersten Abschnitt, im ersten Kapitel, gleich dreimal vor. Und diese kleine Formulierung heißt, zum Lob seiner Herrlichkeit. Da sagt Paulus, wir sind vorherbestimmt. Gott hat uns erwählt zum Lob seiner Herrlichkeit. Er sagt, wir haben ein Erbe bekommen zum Lob seiner herrlichen Gnade. Manche sagen zum Preise, was letztendlich dasselbe ist. Lob oder Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Oder ich finde es noch, auf Englisch klingt es manche Sachen für mich besser. Living for the praise of his glory. Das klingt schon mal noch viel gesalbter, finde ich. Das habe ich mir damals auf mein erstes Handy so als Screensaver drauf gemacht. Jedes Mal habe ich mich einfach anrufen lassen, nur um das zu sehen. Dann Living for the praise of his glory. Und dann war der Tag, mein Freund. Und früher dachte ich, dass das nur so ein Lückenfüller von Paulus war. Das ist irgendwie wie so eine Art Bindestrich. Ich habe es gar nicht richtig verstanden, was das bedeutet. Bis mir dämmerte, dass diese kleine Aussage die Kernbotschaft der ganzen Bibel zusammenfasst. Und dass Paulus Formulierung der Wahrheit ist, dass wir als christliche Genießer leben sollen. Er sagt einfach, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und wir wollen uns diesen kleinen Satz, diese kleine Aussage etwas anschauen und ich möchte das entpacken und diese Botschaft als christlicher Genießer zu leben von dieser Textstelle ableiten. Der Begriff Herrlichkeit wird immer wieder in der Bibel benutzt, um Gottes Wesen zu beschreiben. Herrlichkeit meint Gottes Lichtglanz, seine unbeschreibliche Schönheit, seine absolute Vollkommenheit. Das kann man gar nicht richtig in Worte fassen. Das mussten Menschen erleben am eigenen Leib oder sie etwas erfahren, einen Geschmack bekommen. Denkt an Jesaja 6, wo Jesaja eine Offenbarung bekommt und die Herrlichkeit Gottes sieht. Und seine Herrlichkeit, sein Saum erfüllte diesen ganzen Tempel und er ruft aus, heilig, heilig, heilig. Der brauchte nicht mehr PowerPoints für seinen Worship-Song. Der brauchte nur ein Wort. Heilig, heilig, heilig. Zweite Folie. Heilig, heilig, heilig. Und die Engel singen das den ganzen Tag. Warum? Weil sie nicht mehr brauchen. Gott bewegt sich etwas und sie sehen eine neue Facette von seinem Wesen. Oh, heilig, heilig. Und Jesaja selber hat gesehen, dass die Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt. Und er war begeistert. Oder denkt an Johannes, als er Jesus in seiner auferstandenen Form gesehen hat. Der ist über 3 Jahre mit diesem Jesus umhergezogen, hat Camping gemacht. Aber plötzlich fällt er ihm zu Füßen und er sieht diese Beschreibung in der Offenbarung, wie Jesus wirklich ist. Gott ist herrlich. Und das ist ein zentraler roter Faden, der sich durch die gesamte Bibel zieht. Dass Gottes höchstes Ziel darin besteht, seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Dass seine Herrlichkeit groß rauskommt, das ist Gottes höchstes Ziel. Und das genau ist gemeint, wenn wir beten, dein Name werde geheiligt. Du sollst groß rauskommen. Du sollst hervorstrahlen. Gott sagt selbst in Jesaja 43, dass er uns Menschen zu seiner Ehre erschaffen hat. Dazu bist du und ich geschaffen, dass wir Gott ehren, dass wir ihn verherrlichen. Oder denk dran, als Jesus am Schluss seines irdischen Lebens betet er, Vater, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Und ich bete jetzt, dass du meinen Nachfolgern die Herrlichkeit zeigst, die du mir gegeben hast. Oder wie Paulus das ausdrückt, Philipper 1, Vers 20. Es ist meine sehnliche Erwartung und Hoffnung, dass Christus an meinem Leib groß gemacht wird, sei es durch das Leben oder durch den Tod. Paulus formuliert hier seine alles überragende Leidenschaft als christlicher Genießer, von denen Paulus einer der größten war. Er sagt, ich sehne mich danach, dass Christus, die Herrlichkeit Gottes in Person, groß rauskommt, dass er bekannt wird, er sichtbar wird, dass er hervorstrahlt durch die Art, wie ich lebe oder durch die Art, wie ich sterbe, ist mir völlig egal. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Viele englische Bibeln übersetzen hier, dass Christus durch meinen Leib vergrößert wird. Magnify. Wir kennen Magnify. Und gemeint ist hier nicht das Vergrößern wie eine Lupe, die winzige Dinge größer erscheinen lässt. Das ist hier nicht der Punkt. Gottes Herrlichkeit ist nicht winzig klein und muss irgendwie künstlich aufgepumpt werden, sondern eher wie ein Teleskop, das gigantische Galaxien und Sternennebel vergrößert und sichtbar macht. Ihr kennt den Hubble-Teleskop, right? Hubble, der da irgendwie, ich weiß nicht, ob er immer noch da oben rumflitzt oder ob er schon in Rente ist. Ich glaube, ist der Nachfolger geplant. Ein Hubble-Teleskop, der Galaxien, die verrücktesten Galaxien, Sombrero-Galaxie gibt es. Sieht aus wie so ein mexikanischer Hut, der das sichtbar macht. Und hätte Paulus den Hubble-Teleskop schon gekannt, hätte er gesagt, genau, that's it. Das ist meine Berufung. Ich will sein wie Hubble. Ich will, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar gemacht wird, durch mein Leben vergrößert wird. Doch unsere Berufung besteht nicht nur darin, Gottes Herrlichkeit zu sehen, sondern uns daran zu erfreuen. Wir leben, heißt es, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir leben zum Lob. Hier steht nicht, wir leben einfach nur zur Erkenntnis, dass wir das irgendwie nur sehen und zur Kenntnis nehmen, sondern wir sollen diese Herrlichkeit loben, bejubeln. Und hier kommt unsere Leidenschaft ins Spiel. Etwas, was nur wir Menschen können. In Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Hände Werk. Das heißt, auch die Schöpfung widerspiegelt und kündet von der Herrlichkeit Gottes. Aber die Schöpfung, die Sterne oder auch die Tiere und die Pflanzen, die können etwas nicht, was nur Menschen tun können. Nur wir Menschen können etwas. Und zwar ist es, diese Herrlichkeit Gottes zu bejubeln, uns an ihr zu freuen, aus freien Stücken sie zu genießen. Das ist etwas, was wir tun können. Jonathan Edwards hat ein Zitat gebracht, was genial ist. Und ich möchte, dass ihr bitte mitlest und versucht, diesen Unterschied zu erfassen. Gott, sagt er, wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern dadurch, dass sie bejubelt wird. Wenn diejenigen, die sie sehen, sich daran erfreuen, wird Gott mehr geehrt, als wenn sie sie nur sehen. Oh, das ist so gut. Ich wünschte, das wäre von mir. Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr denkt, wenn das jemand so ausgedrückt hat, auf den Punkt gebracht, boah, so habe ich das immer schon gespürt, aber ich konnte es nicht ausdrücken. Gottes Herrlichkeit wird mehr geehrt, wenn wir ihn preisen, wenn wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, als wenn wir diese Herrlichkeit nur sehen. Und je mehr wir uns an ihm erfreuen, desto heller erstrahlt seine Herrlichkeit. John Piper, der mir geholfen hat auf dieser Reise, viele Gedanken habe ich von ihm. Er sagt, er bringt den Herzschlag eines christlichen Genießers sehr gut auf den Punkt. Und er sagt, dein berühmtester Satz ist, Gott wird dann am meisten in uns verherrlicht, wenn wir unsere größte Freude an ihm haben. Leute, dieser Satz ist Hammer. Das ist ein Satz, der so tief hinein gewoben ist in mein Leben, auf dem alles andere aufbaut. Gott wird dann am meisten in uns verherrlicht, wenn wir unsere größte Freude an ihm haben. Und deswegen sollen wir Gott nicht nur dienen, sondern es heißt in der Bibel, dient dem Herrn mit Freuden. Es heißt, wir sollen nicht nur geben, sondern es heißt, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Deshalb ruft uns die Bibel auch dazu auf, alle Zeit uns im Herrn zu freuen. Und Paulus hat es damals schon direkt wiederholt, weil er schon wusste irgendwie, vielleicht kriegen die das nicht richtig mit. Freut euch, abermals sage ich, freut euch. Er hatte keinen Schluck auf, der hat sich da nicht unnötigerweise wiederholt, sondern er hat gesagt, that's the point, das ist wichtig. Und ich erinnere euch daran, freut euch im Herrn alle Zeit. Und damit wir uns richtig verstehen, es geht hierbei um die Freude an Gott selbst. Und nicht um die Freude, die abhängig ist von irgendwelchen äußeren Umständen oder äußeren Segnungen. Es geht hier nicht um ein Wellness- und Wohlstandsevangelium. Das ist der Fehler, den Sie begehen. Es geht um biblische Freude, die mehr ist als oberflächlicher Spaß oder einfach Vergnügen. Diese Freude, um die es geht, ist krisenfest, unzerstörbar und sogar mitten im Leid zu erleben. Das ist dieselbe Freude, die Jesus dazu motiviert hat, am Kreuz zu bleiben. In Hebräer 12 heißt es, wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet. Oder denkt an Psalm 37, Vers 4, das ist ein Lieblingsvers aller christlichen Genießer. Da heißt es, habe deine Lust am Herrn. Da steht wirklich Lust. Ich würde es gar nicht mit trauen zu zitieren, wenn es nicht in der Bibel stünde. Habe deine Lust am Herrn. Und daraus ergibt sich Folgendes. Gott hat unsere Freude und unsere Lust an ihm nicht nur gestattet, sondern geboten. Dass wir ihn genießen, ist keine Option, sondern ein Auftrag. Und das ist der genialste Auftrag, den Gott uns geben kann. Hast du schon mal um Vergebung für Freudlosigkeit gebeten? Höre ich nicht so oft. Irgendeine God-Story oder Zeugnis, dass jemand kommt und dann sagt, du, ach, ich war einfach letzte Woche keine Freude im Herrn gehabt. Nie gehört. Ich habe auch noch nie gehört, dass ein Mensch unter Gemeindezucht kam, weil er zu wenig Freude hatte. Und doch ist das vielleicht das Gebot, das im Neuen Testament am meisten ignoriert wird. Was am meisten nicht befolgt wird. Ich möchte jetzt zwei Bremsklötze ansprechen, zwei Hindernisse auf diesem Weg, auf dieser Fahrt zu einem Leben als christlicher Genießer. Und das erste habe ich überschrieben, hat Gott ein Ego-Problem? C.S. Lewis, den ihr sicherlich kennt, der hatte irgendwann mal, als er durch die Psalmen durchgelesen hat, ein riesiges Problem in seinem Glauben. Warum? Weil die Psalmen voll davon sind, dass Gott uns auffordert, ihn zu loben. Dass er es uns aufträgt, dass er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, lob Gott, lob Gott. Und für ihn hatte das einen komischen Beigeschmack. Er hat sich sofort hineinversetzt auf der menschlichen Ebene, wenn sich jemand irgendwie auf den Tisch stellt und sagt, Leute, lobt mich, betet mich an. Mach das mal bei der nächsten Kleingruppe, dann wirst du merken, was das so für ein Feeling bei den anderen ankommt, du machst dir super viel Freunde. Die finden dich alle ganz toll. Bitte, betet mich an. I'm the man. Und für Louis kam das so vor, als Gott, als wenn er irgendwie ein Ego-Problem hätte, als wenn er belobhudelt werden müsste, als müsste er ständig hören, wie toll er ist. Und das war ihm, er hat das irgendwie nicht übereinander gekriegt. Das war ihm ein Anstoß, das war ein echter Bremsklotz. Und dann sagt er irgendwann, folgendes Zitat: Das Offensichtlichste beim Lob Gottes oder von irgendetwas anderem, was mir seltsamerweise entgangen war. Noch nie war mir aufgefallen, dass sich alle Freude spontan in Lob ausdrückt. Liebhaber preisen ihre Geliebten, Leser ihren Lieblingsdichter, Wanderer die Landschaft. Das ganze Problem, das ich mit dem Lob Gottes hatte, hing damit zusammen, dass ich absurderweise dem Höchsten nicht das zugestand, was wir doch sonst so gerne tun mit allem, was wir schätzen, weil wir gar nicht anders können. Ich glaube, wir loben gerne, was wir genießen, weil das Lob die Freude nicht nur ausdrückt, sondern erst vollkommen macht. Halleluja! Leute, das ist so gut und so wichtig, so befreiend, so hilfreich. Der letzte Satz, das Lob drückt unsere Freude nicht nur aus, sondern macht unsere eigene Freude willkommen, vollkommen. Willkommen auch, aber vollkommen. Denkt an eine frische Bergquelle. Nach einer langen Wanderung, ich weiß nicht, ob ihr euch hier Berge vorstellen könnt. Nach einer langen Wanderung in den Schweizer Bergen kommst du zu einer frischen Bergquelle. Und dann bist du ausgedurstet und du kniest dich nieder und du trinkst in vollen Schlucken von dieser Bergquelle. Und was du danach machst, ist reiner Worship. Auch dazu brauchst du keine Folie. Ist ein von ganz tief hier kommendes Ah, das perlt. Oder so ähnlich. Ein Ah und ein Oh. Und das ist Worship. Und glaubt ihr, dass wenn diese Bergquelle jetzt eine Selbstwahrnehmung hätte, dass sie, vielleicht steht auch so ein kleines Schild daneben, irgendwie nur so, was da für Mineralien drin sind und wie das Wasser beschaffen ist. Dadurch wird die Quelle nicht so verherrlicht, aber wenn sie gelobt wird, durch dein tiefes, inbrünstiges, oh, ist das gut. Dadurch wird die Bergquelle verherrlicht und gelobt. Wenn du runterkommst von dem Berg und anderen Wanderern erzählst, da ist eine Bergquelle, die ist fantastisch. Das lohnt sich schon, da hochzukraxeln, nur von diesem Wasser. Das ist besser als Vittel und alles andere, was du jemals getrunken hast. Das ist gewaltig. Und so ist es mit allen Dingen. Wenn wir ein gutes Restaurant haben, dann sagen wir extra, oh, das ist fantastisches Essen. Sagen sie dem Koch, das war der Hammer. Warum sagen wir das? Nur weil wir irgendwie freundlich sind und Knicke gelesen haben? Nein, weil es unsere eigene Freude vollkommen macht. Wenn du vor dem Grand Canyon stehst, da sagst du nicht, oh, jetzt sollte ich hier was loben. Ich sollte jetzt begeistert sein. Nein, dir klappt die Kinnlade runter, du sagst, boah, das ist amazing. Du hast fast keine Worte mehr. Du sagst nur, oh und ah, oh ja. Und du möchtest auch, dass jemand dabei ist, dass du diese Freude noch teilen kannst und sagst, ist das nicht gewaltig? Ja, ich weiß nicht, ich sehe sie auch. Ja. That's amazing. Oder du tickerst und machst ein Foto. Guck mal, amazing, amazing, ich bin hier. Ich wollte es nicht nochmal sagen, ja, auf die Gefahr hin, dass Brasilianer unter uns sind. Wenn Gott uns genug liebt, um unsere Freude vollkommen zu machen, dann muss er uns nicht nur sich selbst geben, sondern uns dazu bringen, dass wir ihn loben. Versteht ihr? Warum? Nur nicht, weil er das braucht, sondern weil wir das brauchen. Weil es unsere Freude vollkommen macht. Gott weiß, dass er genial ist. Das muss ihm keiner sagen. Gott hat also kein Ego-Problem. Und das zweite Hindernis auf diesem Weg ist, dass es manch ein Christ denkt, ist das nicht fleischlich? Manche Christen stehen innerlich auf der Bremse, weil sie es nicht für richtig halten, in dieser Art von Genuss zu reden. Manche Christen bringen Christentum und Genuss erst überhaupt nicht in Zusammenhang. Sie halten es nicht richtig, die Freude direkt anzustreben. Sie sagen vielleicht, okay, Freude darf schon als Nebenprodukt von Gehorsam irgendwie so abfallen. Das nehmen wir so mit. Aber sie würden sagen, das direkt anzustreben, das ist irgendwie nicht richtig. Das ist irgendwie weltlich. Das ist irgendwie, das macht die Nachfolge wurmstichig. Und John Piper erzählt auch, wie er selber in so einer Zeit der Spannung war, wie er innerlich hin und her gerissen wurde, weil er wusste, okay, er hat erkannt, Gottes höchstes Ziel ist es, dass er geehrt wird. Aber er hat gleichzeitig erkannt, dass sein höchstes Ziel oder das Ziel von jedem Menschen ist, der Freude, dem Glück nachzustreben. Das können wir gar nicht ausschalten. Deswegen war er immer hin und her gerissen, musste sich irgendwie entscheiden, war in dieser Zwangsjacke, entweder ehre ich jetzt Gott oder ich jage meinem eigenen Glück nach. Für ihn scheinbar auf Kosten von Gottes höchstem Ziel, bis es eines Tages der Groschen laut und hörbar fiel und er verstanden hat, ich muss mich nicht entscheiden, ob ich Gott ehre oder meiner größten Freude nachjage. Das sind nicht zwei verschiedene Ziele, sondern ein und dasselbe Ziel. Seid ihr noch wach? Es sind nicht zwei verschiedene Ziele, sondern ein und dasselbe Ziel. Die beste Nachricht im Universum ist, dass Gottes Verlangen nach Ehre und unser Verlangen nach Glück nicht im Widerspruch zueinander stehen. Wir können also mit ganzer Hingabe, wenn wir unserer Freude in Gott wohlgemerkt nachjagen, nicht an irgendwelchen anderen Quellen in erster Linie, sondern wenn unsere erste große Leidenschaft im Leben ist, wie bei Paulus, ich möchte mich an Gott selbst erfreuen. Er soll zum größten Schatz meines Lebens werden. Dann brauchen wir nicht innerlich auf der Bremse zu stehen. Oh, jetzt bloß nicht zu viel Freude, das könnte ja ausufern. Wenn wir unsere Freude maximieren, dann wird dadurch auch Gottes Ehre maximiert. Und er wird herrlich gemacht. Er wird dadurch sichtbar gemacht. Je mehr wir Gott ehren, desto mehr und ihn loben als Reaktion, als Echo auf diese Herrlichkeit, desto mehr wird unsere eigene Freude vollkommen gemacht. Und das ist good, 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 good news. Good news. Very good news. Und zum Schluss möchte ich noch zwei praktische Aspekte. Ich könnte jetzt, wenn ich die Zeit hätte, ewig und drei Tage die verschiedenen Aspekte angehen, in die das Auswirkungen hat in unserem christlichen Leben. Ich möchte nur zwei rausgreifen. Das erste ist Versuchung. Wie gehen wir mit Versuchung um? Es gibt immer noch viele Christen, die haben so ein Verständnis, dass sie irgendwie sich so zum Abhang bewegen und immer noch fragen, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich gehen? Ist das noch okay? Ich höre oft als Seelsorger, ist das Sünde? Darf ich das noch? Darf ich das noch? Und ich glaube, dieser ganze Ansatz ist falsch. Diese Richtung ist falsch. Wir sind nicht aufgefordert, irgendwie zu gucken, wie weit kann ich noch gehen? Wann schlägt der Blitz ein? Wann ist Gott nicht mehr happy mit mir? Ein christlicher Genießer hat nicht dieses Problem. Er hat vielleicht, steht auch in dieser Versuchung, aber er hat grundsätzlich eine andere Frage, die ihn bestimmt. Das ist ein sehr alttestamentliches Ansatz, irgendwie von Geboten geprägt. Darf ich das noch oder das, ist das Piercing, das Tattoo, ist das noch erlaubt, ist das noch erlaubt? Ich sage Leuten, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wie kann ich durch alles, in allem, was ich tue, allem, was ich, wie kann ich so leben, dass Gott maximal geehrt wird? Wie kann ich so leben, dass ich der größten Freude in Gott, dass dem nichts im Wege steht? Das ist die Frage eines christlichen Genießers. Versteht den Unterschied? Das eine ist sehr, sehr gesetzlich. Das andere ist, hat diese innere Uhr, diese inneren Nordpol. Es geht darum, dass du Gott geehrt wirst. Dass du verherrlicht wirst. Ich gehe nicht möglichst nah an den Abgrund. Wie nah kann ich dir kommen? Wie sehr kann ich dich ehren, oh Gott? Und auch hier ein geniales Zitat von John Piper. Wie wir mit falschen Sehnsüchten umgehen, mit Versuchungen, mit Leidenschaften, jawohl, die trügerisch sind in unserem Leben. Die Bibel spricht von trügerischen Leidenschaften, von verderbten Begierden, die uns kaputt machen. Und er sagt, und er bezieht das jetzt hier auf sinnliche Lust, also auf sexuelle Versuchung. Aber du kannst letztendlich jede Art von Versuchung hier einbauen und damit zum Ausdruck bringen. Er sagt, das Feuer der Freuden der sinnlichen Lust muss mit dem Feuer der Freude an Gott gelöscht werden. Wenn wir versuchen, das Feuer der Lust allein mit Verboten und Drohungen zu bekämpfen, werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen die Wunderwaffe der Verheißungen wahren Glücks. Wir müssen das mickrige Flämmchen der Lust mit dem Brand heiliger Befriedigung ersticken. I like it. Leute, und das ist der Ansatz eines christlichen Genießers. So viele Christen versuchen einfach durch eiserne Disziplin oder sich einfach was zu verdrücken da und irgendwie bloß das nicht anzugucken und so weiter. Jawohl, die Bibel sagt, wir sollen der Unzucht fliehen, aber sie sagt gleichzeitig, strebt gleichzeitig nach etwas anderem. Wenn du einem Hund einen Knochen wegnehmen willst, dann, der ist groß genug, dass er dir gefährlich werden könnte, nimm ihn nicht direkt weg. Bad idea. Sondern gib ihm was Besseres. Gib ihm ein Steak und du kannst den Knochen wegnehmen. Und das ist der Ansatz, den wir auch für unser Leben machen müssen. Auf lange Sicht gegen Sünde anzukommen und einen Sieg zu erhalten, erhältst du nicht, wenn du nur durch eigene Willenskraft versuchst, dass irgendwie, es ist wie so ein Ball, Luftball oder Luftmatratze, die versuchst, unter Wasser zu dingsen. Ich hab's geschafft, pff, da kommt wieder so. Hast vielleicht irgendwie diesen einen Bereich jetzt hier irgendwie unter die Füße, da kommt wieder was anderes hoch. Nein, wir müssen eine überragende Leidenschaft, eine überragende Freude in Gott finden. Warum? Weil wir so angelegt sind, dass unser Herz immer wieder neue Sehnsüchte produziert. Wir sind wie so ein Atomkraftwerk, das da ständig was produziert. Und der zweite Bereich ist unsere Sichtweise als Christen, vor allen Dingen in der Hinsicht, wie wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sehen, wie wir welche Haltung, welche Botschaft wir ihnen gegenüber machen. Was ist unsere Haltung und Sichtweise Menschen gegenüber, die ihre Lust ungeniert anstreben und ausleben? Alle Adrenalin-Junkies, Love-Parade-Liebhaber, Menschen, die sich jedes Wochenende vollsaufen lassen, um Spaß zu haben, die sich in Bordellen und Swingerclubs austoben. Welche Botschaft hat die christliche Kirche zu diesen Menschen? Ich befürchte, dass immer noch zu viele Christen sich wie eine Art Moralpolizei verstehen und die dann manchmal in herablassender Art ihre Nase rümpfen und denen am liebsten ihre Lustorientierung austreiben wollen. Aber wenn du christlicher Genießer bist, dann weißt du, dass jeder Mensch ein Freudenjunkie ist. Und dass jeder Mensch auf der Suche nach dem größten Glück ist. Dass wir alle Genießer sind, nur nicht alle christliche Genießer. Und dass wir Genießer sind, ist nicht die Folge des Sündenfalls. Das ist ganz wichtig. Dass wir lustorientiert sind, ist nicht die Folge des Sündenfalls. Gott selbst hat uns als leidenschaftliche Wesen geschaffen. Die Leidenschaft selbst ist nicht unser Problem, sondern zielverfehlte Leidenschaft. Dass wir unsere größte Lust überall anders suchen, an allen anderen Orten, außer bei Gott selbst. In Jeremia heißt es, sagt Gott selbst, mein Volk hat Sünde begangen. Das heißt, mich, die Quelle, haben sie verlassen und sie buddeln sich andere Quellen. Das ist die Sünde. Nicht, dass wir nach Glück streben. Und die Antwort auf eine Leidenschaft, die über die Ufer getreten ist, kann nicht heißen, dass wir den Fluss austrocknen und komplett die Leidenschaft irgendwie auf eben trocken legen. Wir müssen als Christen aufpassen, dass wir nicht zu praktizierenden Buddhisten werden. Wisst ihr, was ich damit meine? Buddhismus ist der Glaube, der die Unterdrückung der Leidenschaft zum Ziel hat und nicht das Christentum. Im Christentum geht es um die Transformierung unserer Leidenschaften. Unsere Botschaft als Christen, die wir laut und deutlich von den Dächern rufen sollten, heißt nicht, unterdrückt alle eure übertriebenen Leidenschaften, jetzt reißt euch ja alle mal zusammen, kommt zu Jesus und dann hört der Spaß auf. Das ist super evangelistische Botschaft. Würde natürlich so keiner sagen, aber oftmals, wie wir denken, wie wir die Menschen betrachten, es ist manchmal so, es gibt noch zu viele Menschen in dieser Welt, die folgende Vorstellung von dem Christentum haben. Guckst du? Und wenn wir selber so aussehen, als hätten wir den ganzen Tag auf der Zitrone gelutscht, dann wird uns keiner wirklich glauben, dass Jesus die Antwort ist, die Freude pur ist. Oder geben wir diesen Menschen die Botschaft mit, wie es im Psalm 16 heißt, dort wo du bist, Gott, gibt es Freude, die Fülle. Und ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Also vor Gott ist Freude die Fülle. und Freude in Ewigkeit. Es gibt nicht mehr Freude zu finden in diesem ganzen Universum. Und es soll, deswegen sollten wir von den Dächern rufen, euer Problem zu allen Junkies und allen, die sich da austoben, ist nicht, dass ihr zu lustorientiert seid, sondern euch mit zu wenig zufrieden gebt. Ihr seid nicht hedonistisch genug. Ihr jagt der Lust nicht radikal genug hinterher. Und das ist ein riesen Paradigmenwechsel, ein riesiger Unterschied. Ich möchte zum Schluss hier noch ein Zitat bringen von C.S. Lewis, der es mal wieder sehr gut auf den Punkt bringt. Er sagt, wenn wir uns nämlich ansehen, wie unverschämt viel Belohnung uns versprochen wird und wie atemberaubend der in den Evangelien verheißene Lohn ausfällt, sieht es doch ganz so aus, dass unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark, sondern als zu schwach empfindet. Wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und auch das ein klassisches Zitat, eines meiner Lieblingszitate unter 3000 anderen. Ein Zitat eines christlichen Genießers. Ich weiß nicht, wo du persönlich auf dieser Reise stehst. Vielleicht bist du noch gar nicht eingestiegen in diesen Bus. Und wenn dich das betrifft, dann wartet die beste aller Entdeckungen auf dich, der größte Schatz, den es in diesem Universum zu finden gibt. Jesus sagt einmal, mit dem Reich Gottes ist es so, wie ein Mensch, der einen Schatz findet und ihn ausgräbt und dann verbuddelt dann gleich wieder und vor lauter Freude geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker, um diesen Schatz zu haben. Und dieser Schatz ist nichts anderes als die Beziehung zu Jesus Christus. Der größte Schatz in diesem Universum, das ist das Reich Gottes, eine gelebte Beziehung mit Jesus als König. Und ich möchte dich herzlich einladen, dass du einsteigst in diese Reise, dass du das Wunder für dich entdeckst und die größte Freude. Vielleicht gehörst du zu denen, die mehr aus einer Pflichterfüllung herausleben und die jetzt, denen hoffentlich einige von diesen Wahrheiten hilfreich waren und dass du dich einreißt und mit mir und mit vielen anderen Menschen zu einem christlichen Genießer wirst, mehr und mehr. Oder du bist schon als christlicher Genießer unterwegs, dann war das eine hilfreiche Erinnerung. Wer hier noch etwas weiter lesen möchte, ich habe gehört, Michi ist auch der Buchvorstellbär, und in diese Reihe möchte ich mir einreihen, das Buch, das das Manifest ist für jeden christlichen Genießer. Schickst du mich auf eine Insel und ich habe nur die Bibel und ich darf noch ein zweites Buch dazu nehmen, würde ich dieses Buch wählen. Sehnsucht nach Gott. Das heißt auch Leben als christlicher Genießer. Und das ist absolut der Hit. Und wer das noch nicht gelesen hat, ich möchte es herzlich empfehlen von John Piper. Wer so ein dickes Buch nicht durchbekommt, es gibt auch so eine kleine Toilettenversion. Nicht abfällig gemeint, soll einfach heißen, in einer längeren Sitzung auf Toilette kann man das durchlesen. Das ist das Ganze nochmal komprimiert. Von der Pflicht zur Freude heißt das. Und ich möchte euch herzlich einladen, zusammen in dieser Reise unterwegs zu sein, mit allen Heiligen, mit allen, die in der Bibel genannt werden und auch hier in dieser Gemeinde unterwegs sind. Lasst uns ein Leben als christlicher Genießer leben. Und alles Volk Gottes sage im Haus des Herrn. Amen. Amen.
Vielleicht wäre es eine coole Sache, einfach nochmal jetzt zu antworten. Es ist immer cool, eine begeisternde Message zu hören und man fühlt sich so in den Startlöchern und denkt sich, ja, wenn ich jetzt einen Kaffee getrunken habe und hinten meine Adressen eingetippt habe und wenn ich dann zu Hause bin und zum Mittag gegessen habe, dann werde ich Gott antworten, ist eine schlechte Idee, weil bis dahin ist es verpufft. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte euch herausfordern. Und zwar, der Sepp wird einfach ein bisschen Hintergrundmusik machen. Wir sind eine charismatische Gemeinde, wir brauchen immer Hintergrundmusik. Und lasst uns jetzt gar nicht groß mitsingen. Sepp, du machst kein großes Spektakel, du machst einfach ein bisschen Hintergrundgeklimper. Lasst uns einfach Gott antworten. Wenn du heute Morgen da bist und du verstehst eigentlich nur Bahnhof und fragst dich, warum ist Buddhismus schlecht und Christsein gut, Gott möchte sich dir offenbaren. Gott möchte, dass du ihm nachfolgst. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann möchte ich dich auffordern und ermutigen, heute Morgen zu Jesus zu sagen, hey, okay, ich bin ein Sünder und ich möchte das, was ich heute gehört habe, auch erleben. Und wenn du schon Christ bist, dann bitte ich dich, in dem Punkt, wo Gott dich heute Morgen angesprochen hat, wirklich ihm jetzt direkt eine Antwort zu geben, zu ihm zu beten und vielleicht Buße zu tun, wenn Buße dran ist, umzukehren, wenn Umkehr dran ist, Dank zu sagen, wenn Dank dran ist für dich oder Fürbitte zu tun, wenn Fürbitte für dich dran ist. Wir haben auch Beter, werden entweder hinten oder an der Seite auch Beter haben. Wenn du Gebet möchtest, wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt wirklich jemanden, mit dem ich reden kann und dem ich ein Gebetsanliegen sagen kann, ich möchte mit jemandem beten, dann mach auch das. Und dann wird am Ende Dorothy abschließen.